Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Die EU hat nach wie vor seine künftigen Beziehungen zu Großbritannien nicht geklärt. Die EU hat nach wie vor keine Strategie für ein reformiertes Asylrecht. Und die EU hat Corona und steht vor einer Corona-bedingten tiefen Rezession. Das ist, stark verknappt, die Ausgangslage für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die in knapp 2 Wochen am 1. Juli beginnt. Bundeskanzlerin Merkel spricht heute in ihrer Regierungserklärung davon, dass die Europäische Union vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte stehe. Ganz konkret geht es darum, den Streit um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas nach der Corona-Krise zu moderieren oder noch besser zu lösen. Damit beginnen wir gleich diese Information am Abend und das vertiefen wir auch in unserem Hintergrund heute ab 18.40 Uhr. Die Bundesanwaltschaft macht die russische Regierung für den Mord an einem Georgier in Berlin verantwortlich. Das wäre politischer Mord in russischem Auftrag auf deutschem Boden und wohl mindestens eine Belastungsprobe der deutsch-russischen Beziehungen. Auch dazu gleich mehr. Und für einen der beiden Berliner Kudamm-Raser ist das Mordurteil jetzt rechtskräftig, so vom Bundesgerichtshof entschieden. Und auch das ist eines unserer Themen hier bei uns im Deutschlandfunk in der kommenden halben Stunde. Große Worte gehören ja nicht unbedingt zum rhetorischen Standardwerkzeug der Kanzlerin. Heute bei ihrer Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel morgen greift sie jedenfalls zu einem weitreichenden historischen Vergleich im Werben für einen europäischen Wiederaufbaufonds von 500 Milliarden Euro. Den Plan hatte sie gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron vorgelegt. Und die EU steht ja uneinig vor der Frage, ob gemeinschaftliche Schulden aufzunehmen, ob das der richtige Weg aus der Corona-bedingten Wirtschaftskrise ist. Volker Fintermer fasst zusammen.
Es sollte ein Aufschlag sein, ein Bild dessen, was die Bundesregierung in den kommenden 6 Monaten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft anstoßen und umsetzen möchte. Eine Ratspräsidentschaft, die natürlich ganz im Zeichen der Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen derselben steht. Dahinter, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, steht nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Herausforderung.
Die Pandemie hat offengelegt, wie fragil das europäische Projekt noch ist. Die ersten Reflexe, auch unsere eigenen, waren eher national und nicht durchgehend europäisch. Das war, so gut manche Gründe dafür auch gewesen sein mögen, vor allem unvernünftig.
Gemeinsam Europa wieder stark machen, lautet deshalb das Motto der deutschen Ratspräsidentschaft.
Kein Land kann diese Krise isoliert und allein bestehen. Sie lässt sich nur überwinden, wenn wir miteinander und füreinander handeln.
Vor diesem Hintergrund warb Angela Merkel für das von der EU-Kommission vorgeschlagene Konjunkturprogramm und den Macron-Merkel-Plan, in dieser Ausnahmesituation der EU eine gemeinsame Verschuldung zu erlauben. Die Bewältigung der Krise werde über die europäische Zukunft entscheiden und müsse deshalb auch mit nachhaltigen Fortschritten in der Klimapolitik und der Digitalisierung einhergehen. Noch vor der Sommerpause sollte eine Einigung über die Finanzpläne erreicht werden, betonte Merkel, auch wenn auf dem Europäischen Rat morgen nur der erste Aufschlag erfolgen werde, wobei die Kanzlerin sogleich eine Einschränkung anfügte.
Der Plan zur Erholung Europas ist ausdrücklich auf die Pandemie bezogen, zielgerichtet und zeitlich begrenzt. Die Europäische Kommission wird einmalig ermächtigt, Anleihen im Namen der Europäischen Union am Markt aufzunehmen und diese für krisenbezogene Zuschüsse zu verwenden.
Das soll ohne einen einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates auch nicht möglich sein, was angesichts des Widerstands aus mehreren Mitgliedsländern, die eine gemeinsame Haftung ablehnen, nicht leicht werden dürfte. Für die Bundeskanzlerin ist der Weg einmal mehr ohne Alternative.
Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen.
Insofern sei das Programm auch ein Instrument gegen Populisten und Radikale. Wie schnell der Vorwurf des nationalen Verrats gezogen und benutzt wird, wurde in der Entgegnung der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel deutlich, die davon sprach, dass die Bundeskanzlerin es erneut verpasst habe, den Bürgern reinen Wein einzuschenken. Neue Schulden würden die Krise nur noch verschärfen und die Bürger belasten.
Nein zu 9 Milliarden Transfers und Haftungsrisiken, mit denen deutsches Volksvermögen für Euro-Rettung und Transferunion verpfändet wird.
Allein deutsche Interessen sollten im Vordergrund stehen. Der Lockdown sofort beendet und Steuern und Abgaben dauerhaft gesenkt werden, betonte Weidel, die in der Debatte bewusst eine Außenseiterrolle einnahm. Diesen nationalen Eigensinn hielt der SPD-Europapolitiker Martin Schulz ein Bild der letzten Tage entgegen.
Im Gegensatz zu manchen Rechtsextremisten, die gehofft haben, es gäbe jetzt Jubel, weil die Grenzen geschlossen sind, gab es den Jubel, als die Grenzen wieder aufgemacht wurden. Das ist das Europa, das die Menschen wollen.
Vor dem Hintergrund kritisierte Schulz aber auch das Verhalten von Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Schweden, die sich einer solidarisch finanzierten Krisenbewältigung bislang verweigern. FDP-Chef Christian Lindner mahnte dagegen mehr Engagement für die Modernisierung der Wirtschaft an, weil die Krise auch die Defizite der Vergangenheit offengelegt habe.
Das Geld darf nicht eingesetzt werden, um Strukturdefizite erneut mit Geld zuzuschütten, sondern es muss wirklich eingesetzt werden, dass das, was schon lange bekannt war als Defizit, endlich abgestellt wird.
Vor diesem Hintergrund sollte auch das kommende EU-Programm zielgerichteter sein, ohne sogleich über neue Steuererhöhungen nachzudenken. Das aber wäre mit der Linkspartei nicht zu machen. Für deren Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali erfordert die europäische Solidarität grundsätzliche Veränderungen.
Nach ihren Konzepten werden am Ende die Kosten der Krise von den Familien, den Arbeitnehmerinnen, den Rentnern in Paris, Rom und Berlin bezahlt werden. Aber das müsste nicht so sein. Eine Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre, das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt, aber darüber reden Sie nicht einmal.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, mahnte dagegen ein größeres Engagement für den Klimaschutz als Modernisierungsprogramm in der Krise an.
Machen Sie diese Ratspräsidentschaft zur Klimapräsidentschaft. Das ist das Ziel, was es braucht.
Aus Berlin war das unser Korrespondent Volker Finthammer. Nach dem nächsten Corona-Ausbruch in einem großen nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieb bei Tönjes mit hunderten positiv getesteten Fällen, da war sich Ministerpräsident Laschet ja schnell sicher, dass Hintergrund nicht die Lockerungen seien, sondern, Zitat, Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt, Zitat Ende. Eine Festlegung, für die Laschet viel Kritik geerntet hat, und heute stellt er klar, es verbiete sich, Menschen gleich welcher Herkunft irgendeine Schuld am Virus zu geben. In Gütersloh, wo die Zeichen jetzt wieder auf ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens stehen, ist das heute eine Facette der Diskussion, Konsequenzen auch für Nachbarn inbegriffen. Dazu Jörg Brökel.
Auch die Nachbarstadt Oelde im Kreis Warendorf ging heute in den Teil-Lockdown. Auch hier wurden Kitas und Schulen geschlossen. Denn in Oelde leben viele Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönjes. In Gütersloh ist der Ärger groß. 40 Eltern und Kinder aus dem Kreis Gütersloh zogen heute vor das Privathaus des Firmeninhabers Clemens Tönjes in Reda-Wiedenbrück. Sie malten dort in einer Protestaktion bunte Regenbögen auf die Straße. Die Eltern sind sauer, dass die Corona-Lockerungen zurückgenommen wurden.
Anna und Lukas dürfen nicht in den Kindergarten jetzt seit heute wieder. Dabei haben die sich sehr darauf gefreut, dass sie jetzt anderthalb Wochen wieder da waren. Und Sarah, eben, sie darf jetzt auch nicht zur Schule gehen, ne? Und das ist schon sehr schade.
Besondere Wege geht auch die Stadt Verl im Kreis Gütersloh. Um die Quarantäne für die dort lebenden, zumeist osteuropäischen Mitarbeiter umzusetzen, wurde ein externer Wachdienst engagiert. Besonders schwierig ist die Situation deshalb, weil in den Häusern auch Leiharbeiter anderer Unternehmen leben. Viele Bürger im Kreis Gütersloh fragen sich, lässt sich so eine Quarantäne überhaupt einhalten?
Also gehen die nicht vor die Tür und gehen die nicht einkaufen? Die haben doch hier keine Schwester, keine Oma, keine Tante, die nicht auch in Quarantäne ist. Also die sind ja auf Nachbarschaftshilfe angewiesen, aber wer macht diese Nachbarschaftshilfe und wer will sie machen? Wer ist nicht gerade so verärgert, dass er eh keinen Bock darauf hat? Und dann gehen sie alle trotzdem im Kaufland Netto und so weiter einkaufen, wo wir vielleicht auch sind?
Tönjes Unternehmenssprecher André Vielstätte zeigte sich schon auf der gestrigen Pressekonferenz zerknirscht. Er kann den Ärger der Menschen heute durchaus nachvollziehen, die jetzt mit den Folgen des Corona-Ausbruchs in seiner Firma zu kämpfen haben.
Ich habe da auch als Familienvater durchaus Verständnis für. Denn das ist ein harter Einschnitt für die Familien, für die berufstätigen Väter und Mütter. Ich muss aber auch sagen, wir tun alles dafür, dieses Virus jetzt zu bekämpfen, damit zumindest dann die Kitas auch in den Sommerferien wieder öffnen können.
Doch wann es bei Tönjes überhaupt weitergeht, ist fraglich. Erstmal stehen jetzt noch über 5000 Tests aus. Bis Freitag kommende Woche geht es mit den Tests weiter, sagt der Kreis Gütersloh. Deswegen hat Landrat Adenauer die Hilfe der Bundeswehr angefordert. Denn die ehrenamtlichen Helfer vom Malteser Hilfsdienst und Roten Kreuz sind am Limit nach den ersten 1000 Tests an den Mitarbeitern. Und auch die Krankenhäuser in der Nähe richten sich auf den erneuten Ausbruch der Pandemie ein. Die Gütersloher Krankenhäuser und das Bielefelder Klinikum haben ihre Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren und verbieten erneut Krankenbesuche. Für die Landespolitik und den zuständigen Minister Karl-Josef Laumann ist das Ganze ein riesiges Ärgernis.
Dieses Beispiel, was wir jetzt haben, zeigt, dass es einfach mit den Verhältnissen in der Schlachtindustrie nicht so weitergehen kann, wie es zurzeit in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland der Fall ist.
Nach den jetzigen Ereignissen im Kreis Gütersloh wird es immer wahrscheinlicher, dass das System Fleisch mit Leiharbeit und schwierigen Wohnverhältnissen bald ein Ende hat.
Jörg Brökel berichtete. Vor knapp einem Jahr wurde im kleinen Tiergarten in Berlin ein Georgier von hinten erschossen. Als mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei einen Mann aus Russland fest. Die politischen Dimensionen der Tat, die weiten sich heute erneut. Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus. Außenminister Maas spricht von einem schwerwiegenden Vorgang und schließt weitere Sanktionen nicht aus. Gudula Geuter dazu aus Berlin.
Nach der Anklage gegen einen russischen Staatsangehörigen wegen des Mordes in Berlin im vergangenen August stellt Außenminister Maas weitere mögliche diplomatische Folgen in Aussicht.
Das ist sicherlich ein außerordentlich schwerwiegender Vorgang,
betonte der SPD-Politiker auf Dienstreise in Wien. Der Grund: die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftragsmord durch den russischen Staat aus. In der Folge wurde der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt, so Maas.
Um der russischen Seite unsere Haltung noch einmal unmissverständlich darzulegen, und die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor.
Am 23. August vergangenen Jahres war der tschetschenische Georgier Tornike Kangushvili am hellichten Tag im kleinen Tiergarten in Berlin erschossen worden. In ihrer Mitteilung zur Anklage schreibt die Bundesanwaltschaft, der russische Staatsbürger Vadim K. habe sich dem arglosen Opfer von hinten mit einem Fahrrad genähert und ihm mit einer Pistole des Typs Glock 26 in den Kopf geschossen. Er sei dann gestürzt, wieder aufgestanden und habe noch zwei Schüsse auf den Kopf des Opfers abgegeben. Weil die Karlsruher Ermittler zureichende Anhaltspunkte für Staatsterrorismus sahen, hatten sie schon im Dezember die Ermittlungen übernommen. Damals gingen sie noch von russischen Stellen oder solchen der tschetschenischen Teilrepublik aus. Jetzt heißt es wörtlich, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 18. Juli 2019 erteilten staatliche Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation dem Angeschuldigten den Auftrag, den georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung Tornike K. zu liquidieren. Gründe für diese Konkretisierung geben die Ermittler aktuell nicht. Im Dezember hatten sie aufgeführt, dass eine frühere russische Fahndungsmeldung in anderer Sache gegen den jetzt wieder Verdächtigten ohne erkennbare juristische Aufarbeitung gelöscht worden sei. Nicht einmal zwei Monate später habe der Mann einen Pass auf einen falschen Namen bekommen, dessen Echtheit russische Behörden später bescheinigt hätten. Für ein Schengen-Visum sei eine Firma angegeben worden, die offenbar nur in Ansätzen existierte und deren Faxnummer ins russische Außenministerium führte. Als Hintergrund für den mutmaßlichen Auftragsmord nennt die Bundesanwaltschaft nun die Gegnerschaft des späteren Opfers zum russischen Zentralstaat, zu den Regierungen der Teilrepubliken Tschetschenien und Inguschetien und zur prorussischen Regierung Georgiens. Kangushvili war nach den Erkenntnissen 2002 bis 2004 Anführer einer tschetschenischen Miliz. Die russischen Behörden werfen ihm außerdem Terrorismus vor. Der Mord hatte schon zuvor zu erheblichen diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Die Bundesregierung hatte zwei russische Diplomaten mit der Begründung ausgewiesen, das Land helfe nicht ausreichend bei der Aufklärung. Russland wies daraufhin seinerseits zwei deutsche Diplomaten aus. Noch Anfang Juni antwortete das Bundesjustizministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion, zwei Rechtshilfeersuchen seien inhaltlich bisher nicht beantwortet worden. Der Angeschuldigte schweigt und so lässt auch die Anklage noch Fragen offen, etwa die nach der Motivation des mutmaßlichen Täters. Die Bundesanwaltschaft hält finanzielle Gründe ebenso für möglich wie politische.
Unsere Korrespondentin Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Zwei Männer liefern sich ein Autorennen mitten in der Stadt über den Berliner Kudamm, ignorieren dabei rote Ampeln, bis das Rennen ein bitteres Ende findet. Einer der Fahrer prallt mit mehr als 160 km/h auf ein kreuzendes Fahrzeug, dessen Fahrer stirbt noch am Unfallort. Die Frage, ob das vorsätzlicher Mord oder fahrlässige Tötung war, die ging zwischen Berliner Fachgerichten und Strafgerichten und dem Bundesgerichtshof hin und her. Heute die Klarstellung aus Karlsruhe: Das Mordurteil gegen den Fahrer des Unfallfahrzeugs ist rechtskräftig. Im Falle des zweiten Fahrers muss allerdings neu verhandelt werden. Gigi Deppe.
Mit diesem Richterspruch ist der Fall von den beiden jungen Männern, die sich 2016 in der Berliner Innenstadt ein höchst gefährliches Wettrennen geliefert hatten und einen Unbeteiligten zu Tode fuhren, immerhin teilweise beendet. Das Urteil gegen den Hauptangeklagten, der den Unbeteiligten über den Haufen fuhr, bleibt bestehen. Wegen Mordes wurde gegen ihn lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Das Verfahren gegen den anderen muss dagegen noch einmal vom Landgericht Berlin aufgerollt werden. Er war als Mittäter verurteilt worden. Da waren sich die Bundesrichter nicht sicher. Kann man wirklich davon ausgehen, dass sie gemeinschaftlich handelten? Wollte der zweite Fahrer auch so unbedingt mit dem anderen zusammen ein Rennen fahren, dass ihm egal war, ob jemand zu Tode kommt? Das Landgericht wird nochmal aufrollen müssen, was sich der zweite Fahrer bei der Fahrt genau vorgestellt hat, sagte nach der Urteilsverkündung die Sprecherin des BGH, Dietlind Weiland.
Allerdings hat die Vorsitzende betont, dass nicht ausgeschlossen ist, dass auch der andere Angeklagte zumindest wegen eines versuchten Tötungsdelikts verurteilt werden könnte.
Für die Vorsitzende Richterin Beate Soß-Scheible das Grundproblem des Falles. War es nur fahrlässige oder doch vorsätzliche Tötung?
Ob Fahrlässigkeit oder bedingter Vorsatz vorliegt, ist für den Tatrichter außerordentlich schwer festzustellen. Dies ergibt sich schon daraus, dass es um Vorgänge geht, die sich im Kopf des Täters abspielen.
Hatten die beiden darauf vertraut, dass es schon gut gehen würde, also nur fahrlässig gehandelt? Früher gab es deswegen bei solchen Raserfällen nur relativ milde Richtersprüche. Aber hier nahm das Berliner Landgericht an, es sei den beiden egal gewesen, ob es Tote geben würde. Also bedingter Vorsatz. Und weil mit schweren Autos, also gemeingefährlichen Mitteln, heimtückisch, für das Opfer nicht erwartbar, ein Mensch getötet wurde, waren beide junge Männer sogar wegen Mordes verurteilt worden. Die Bundesrichter hatten zunächst Bedenken, ob es beiden wirklich egal war, was bei dem Rennen passierte.
Die Angeklagten sahen sich im Falle eines Unfalls selbst einem immens hohen Eigenrisiko ausgesetzt. Bei den Rennfällen kommt schließlich noch hinzu, dass die Täter ein Motiv für ihre unverantwortliche Fahrweise haben. Sie wollen das Rennen gewinnen.
Aber letztlich haben die Bundesrichter nun doch diese Bedenken überwunden. Das Landgericht durfte annehmen, dass sich die Angeklagten ziemlich sicher fühlten wegen der Airbags und der sonstigen Sicherheitsausstattung in den schweren Autos. Allerdings, es wird eher die Ausnahme sein, dass wir in solchen Fällen Mord annehmen, sagte die Vorsitzende Richterin. Es sei eben doch etwas anderes, wenn jemand einen Menschen direkt mit einer Waffe töte, als wenn er sich einfach ein Rennen liefert.
Informationen aus Karlsruhe waren das von Gigi Deppe. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war dieser Satz ja häufig zu hören. Aus Worten werden Taten. Anfang der Woche beginnt im Mordfall Lübcke der Prozess. Er hat begonnen, die juristische Aufarbeitung, aber auch politische Konsequenzen sind seit heute unter Dach und Fach. Der Bundestag hat ein Gesetzespaket beschlossen, das Rechtsextremismus und Hasskriminalität bekämpfen helfen soll. Johannes Kuhn.
Das Gesetzespaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität sieht gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, die alle dem gleichen Ziel dienen sollen, so Justizministerin Christine Lambrecht.
Wenn Hass und Hetze dazu führen, dass Menschen sich zurückziehen, weil sie sich für eine freie, für eine offene Gesellschaft stark machen, dann ist das ein absolut falsches Signal. Deswegen müssen wir als Rechtsstaat dagegenhalten.
Eine Auswahl der Änderungen. Der besondere Schutz von Politikern wird auf Kommunalpolitiker ausgeweitet. Zudem werden Sperren im Melderegister erleichtert. Kommunale Mandatsträger und ehrenamtlich Engagierte sehen sich verstärkt Drohungen und Verleumdungen ausgesetzt. Der AfD-Politiker Stefan Brandner kritisierte in der Debatte, ein Gesetz gegen Rechtsextremismus sei unangemessen.
Der Hass kommt überwiegend von links, natürlich auch aus dem islamistischen Bereich, auch von rechts. Aber das Ganze auf Rechtsextremismus zu beschränken, geht fehl.
Die Grünen-Politikerin Renate Künast, selbst Opfer von Online-Beleidigungen, dagegen betonte, die Bedrohung von rechts sei kein neues Phänomen.
Es hat nicht erst mit Kassel, Halle und Hanau angefangen.
Eine ganze Reihe von Verschärfungen zielt auf Online-Diskussionen. Wer anderen beispielsweise Körperverletzung und sexuelle Übergriffe androht, begeht nach dem Gesetzentwurf künftig eine Straftat. Dies war bislang in der Regel nur bei Morddrohungen der Fall. Wer angedrohte Straftaten billigt, kann sich künftig selber strafbar machen. Nima Movasat von der Linken kritisierte:
Ihr Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität besteht ausschließlich darin, Strafvorschriften zu verschärfen und Eingriffsbefugnisse für Ermittlungsbehörden auszuweiten.
Gerade der besonders öffentliche Charakter von Drohungen im Internet wirkt nun zudem strafverschärfend. Bei Beleidigungen oder Androhungen von Verbrechen verdoppelt sich die mögliche Freiheitsstrafe auf je bis zu 2 Jahre. Umstritten ist die Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Plattformen wie Facebook und Twitter müssen künftig möglicherweise strafbare Kommentare nicht nur löschen, sondern an eine Zentralstelle des Bundeskriminalamts melden, und das inklusive der zugehörigen IP-Adresse. Die Grünen-Politikerin Künast:
Das Gesetz sieht eine Meldepflicht vor, das ist gut, aber dass massenhaft Benutzerdaten ohne vorherige rechtliche Prüfung nur aufgrund einer Entscheidung von privaten Dienstanbietern ans BKA geben, und das ist nicht in Ordnung.
Unter die Meldepflicht fallen Neonazi-Propaganda, die Billigung schwerer Straftaten, Morddrohungen, Kinderpornografie, Terrorplanungen und Volksverhetzung.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Johannes Kuhn. Die Flüchtlingsdiskussion bestimmt im Moment Corona-bedingt die Nachrichtenagenda nicht unbedingt als Top-Thema. Das liegt aber nicht daran, dass das Problem zuletzt kleiner geworden wäre, wie aktuelle Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zeigen. Danach sind weltweit fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht, sahen sich gezwungen, ihre Heimat wegen Krieg, Gewalt oder Vertreibung zu verlassen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Als dramatisch und alarmierend bezeichnet der UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi den Bericht, der die Lage im vergangenen Jahr beleuchtet. Demnach hatte 2019 etwa 1% der Weltbevölkerung wegen Diskriminierung, Gewalt oder Konflikten seine Heimat verlassen.
68% of
68% dieser Menschen kommen aus 5 Ländern, nur 5: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Sie wissen, was das bedeutet. Wenn die Krisen in diesen Ländern beendet werden würden, wären vermutlich 68% der weltweiten Vertreibung auf dem Weg einer Lösung. Doch statt dass Konflikte gelöst wurden, kamen 2019 neue dazu. Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo oder in der Sahelregion sorgten für einen Anstieg der vertriebenen Zahlen. Und eine Rückkehr der Geflüchteten in ihre Heimat wird immer seltener möglich, so der UNO-Flüchtlingskommissar. In diesem Bericht haben wir errechnet, dass in den 90er Jahren, also in einer Zeit, in der es Hoffnung gab für politische Lösungen, für mehr Harmonie in den Beziehungen zwischen den Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges, dem Fall der Berliner Mauer, dass damals jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen in ihre Heimat zurückkehrten. Doch in letzter Zeit ist die Zahl der Rückkehrer auf weniger als eine halbe Million pro Jahr gesunken. Nicht verstehen kann der aus Italien stammende UNO-Diplomat Filippo Grandi, dass sich die EU-Staaten angesichts der dramatischen Situation bislang nicht über den Umgang mit Geflüchteten verständigen konnten.
As a European, I'm deeply embarrassed and ashamed.
Als Europäer ist es mir zutiefst peinlich und ich bin beschämt, dass die Europäische Union nicht in der Lage war, sich auf so relativ einfache Verpflichtungen zu einigen, wie die Teilung der Verantwortung für Asylbewerber oder für Menschen, die auf dem Kontinent Zuflucht suchen. Obwohl der Weltflüchtlingsbericht die Situation im Jahr 2019 beleuchtet, also die Lage vor dem Ausbruch des Coronavirus, äußert sich Filippo Grandi zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Flüchtlinge. Wir waren sehr beunruhigt über die Flüchtlingslager, aber wir haben bisher keine größeren Ausbrüche erlebt. Doch der Erleichterung darüber stehe die Sorge gegenüber, dass sich im Zuge von Lockdowns und anderen Schutzmaßnahmen die ohnehin schlechte Lage vieler geflüchteter Menschen noch mehr verschärfen könnte.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Der ungarische Ministerpräsident Orbán, der muss heute die nächste juristische Niederlage in kürzerer Folge einstecken. Vor einigen Wochen hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg Teile des ungarischen Asylsystems gekippt. Und heute erklärt der EuGH das ungarische NGO-Gesetz für europarechtswidrig. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist eine weitere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der allerdings dafür bekannt ist, Schelten von den europäischen Institutionen an sich unbeeindruckt abperlen zu lassen. Die Regeln verstoßen gleich mehrfach gegen EU-Recht. Die Richter urteilten, dass das NGO-Gesetz diskriminierend ist, die betroffenen Organisationen, aber auch die Spender ungerechtfertigt einschränkt, auch weil das Gesetz unter anderem gegen den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs verstößt, ebenso gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten. Das Urteil ist ein Erfolg für die EU-Kommission, die Ungarn wegen des Gesetzes verklagt hatte, nachdem Budapest zuvor nicht einlenken wollte. Die Kommission nahm das Urteil heute zur Kenntnis und erwartet die Umsetzung, wie der Kommissionssprecher erläuterte.
We do not have to ask Hungary to do anything. When there is a ruling by the European Court of Justice, it is up to the national authorities quite naturally to comply with the ruling.
Das NGO-Gesetz ist nur eines von vielen Instrumenten, mit denen Ungarns Ministerpräsident Orbán sein Land aus Sicht von Kritikern in eine illiberale Demokratie verwandelt, die also zwar noch formal demokratischen Regeln folgt, aber die Zivilgesellschaft und Opposition praktisch handlungsunfähig macht. Die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley bezeichnete das Urteil aus Luxemburg daher als einen großen Erfolg für die ungarische Zivilgesellschaft.
Viktor Orbán hat mit diesem Gesetz vor allen Dingen wieder versucht, Kritik im eigenen Land mundtot zu machen, indem er die Nichtregierungsorganisationen im eigenen Land von Finanzierung abschneiden wollte. Von der Finanzierung durch staatliche Stellen sind kritische Organisationen schon lange ausgeschlossen.
Der Streit um das NGO-Gesetz ist dabei nur eine von vielen politischen Auseinandersetzungen zwischen Budapest und Brüssel. Die EU-Kommission klagte in den vergangenen Jahren mehrfach gegen Ungarn vor dem höchsten EU-Gericht. Oft ging es um Asyl- und Migrationspolitik. Erst vor wenigen Wochen entschied der Europäische Gerichtshof, dass die ungarischen Transitlager für Asylbewerber gegen EU-Recht verstoßen.
Aus unserem Studio in Brüssel, Paul Vorreiter. Schon die Umstände der Trennung, die ließen nicht gerade auf einen harmonischen Abschied aus dem Weißen Haus schließen. Im September verließ John Bolton, der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, das Weiße Haus. Er selbst sage, er habe gekündigt, Trump will ihn rausgeworfen haben. Wie schon andere vor ihm, meldet sich Bolton jetzt mit brisanten Enthüllungen. Seit heute sind erste Auszüge aus seinem Buch bekannt. Aus Washington dazu Sebastian Hesse.
Abgesehen von ein paar ausgewählten Journalisten hat noch niemand das Buch gelesen, doch ganz Amerika spricht über die Abrechnung des gefeuerten Sicherheitsberaters mit seinem früheren Chef. Bislang sind es nur wohldosierte Häppchen, die John Bolton den Skandalhungrigen offeriert, in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC, das in ersten Auszügen auf dem Markt ist.
I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job.
Ich glaube, er ist dem Amt nicht gewachsen, so Bolton. Er ist nicht kompetent genug für den Job. Bei allen politischen Entscheidungen, an denen Bolton beteiligt war, sei es vor allem darum gegangen, was Trump selber nutzt.
There really isn't any guiding principle that I was able to discern other than what's good for Donald Trump's re-election.
Trumps übergeordnetes Interesse sei es stets gewesen, wie er seine Wiederwahl sichern könnte. So habe der Präsident bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit China darauf gedrungen, dass die chinesische Seite landwirtschaftliche Produkte aus genau den US-Bundesstaaten importiert, die für Trumps Wiederwahl entscheidend sind.
I think he was so focused on the re-election that longer-term considerations fell by the wayside.
Trump sei so auf seine Wiederwahl fixiert gewesen, dass alle anderen politischen Ziele am Wegesrand liegen geblieben seien. John Bolton geht in seinem Buch hart mit Trumps persönlichen Beziehungen zu politischen Akteuren auf der Weltbühne ins Gericht, Beispiel Wladimir Putin.
I think Putin thinks he can play him like a fiddle.
Putin denkt, er kann mit Trump spielen wie mit einer Geige, ätzt Bolton. Er hält Trump nicht für einen ebenbürtigen Gegner. Und dann Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator.
If he thought he could get a photo opportunity with Kim Jong-un at the demilitarized zone in Korea.
Der öffentlichkeitswirksame Fototermin mit Kim in der demilitarisierten Zone sei Trump wichtiger gewesen als eine nachhaltige Strategie im Umgang mit Nordkorea. All dies sind kleine Appetitanreger, die Hunger machen sollen. Auf mehr spricht das Buch. The Room Where It Happened, das bereits an die Buchhändler ausgeliefert ist, aber erst ab kommenden Dienstag verkauft wird. Trump hat heute früh reagiert, wie er immer reagiert, mit einer Schimpftirade auf Twitter. Er nennt seinen früheren Sicherheitsberater einen, Zitat, übellaunigen, langweiligen Deppen, der immer nur in den Krieg ziehen wollte. What a dope, schreibt Trump über Bolton. Was für ein Trottel.
Aus Washington, Sebastian Hesse. Was ist bei dem relativen DAX-Neuling Wirecard los? Nach einer Mitteilung, in der von milliardenschweren Unstimmigkeiten die Rede ist, gehen die Aktien auf Talfahrt. Margit Siller.
Die SDK, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in München, hat eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Nach vorläufiger Einschätzung könnten der Wirecard-Vorstand und auch die Abschlussprüfer wichtige Pflichten verletzt haben. Dies würde die Aussichten auf Schadensersatz erhöhen für betroffene Aktionäre und auch für Anleger, die Anleihen des Konzerns gezeichnet haben. Die Kanzlei Tilp, die die erste Anlegerklage vor dem Landgericht München I eingereicht hat, sieht sich in ihrem Verdacht bestätigt, dass es tatsächlich um einen Bilanzskandal gehen könnte und nicht nur um einzelne Verfehlungen bei börsenrelevanten Ad-hoc-Mitteilungen oder Compliance-Regelungen. Die Staatsanwaltschaft München hält seit längerem Kontakt mit Wirecard und will auch die neuen Ungereimtheiten prüfen. Bereits ermittelt wird gegen den Vorstand wegen des Verdachts der Marktmanipulation mit Hilfe irreführender Informationen. Außerdem wird nicht ausgeschlossen, dass Spekulanten dem Zahlungsdienstleister schon seit längerem mit illegalen Absprachen geschadet haben könnten, um den Aktienkurs unter Druck zu bringen.
Margit Siller war das mit Informationen zum Ende dieser Information am Abend mit Sandra Schulz. Dankeschön für Ihr Interesse. Einen schönen Abend für Sie.